die Vielfältigkeit. Wie ich gesagt habe, es gibt kaum Lebenslagen, was Landratsamt nicht in der staatlichen Ordnung zu tun hat. Und du kriegst alles mit. Und da merkst du, wie schön unsere Gesellschaft ist, wenn sie nicht streitet, was da alles dranhängt. Also diese Vielfältigkeit, und das macht richtig Spaß. Und dann natürlich auch einen wunderschönen Landkreis vertreten und soweit es geht, auch mitgestalten zu dürfen. Da hinten jetzt da der Kalenderbuddelsieg vom Walchensee, das ist einst naturmäßig, das ist Energie, das ist Freizeit.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Doch Dort. Mein Name ist Lisa Steinbacher und ich unterhalte mich hier mit spannenden Persönlichkeiten aus dem Tölzer Land. Mein heutiger Gast ist Josef Niedermeier. Der Sepp ist seit 16 Jahren Landrat des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen. Wir sprechen über seinen Weg vom Bäckermeister zum Bürgermeister von Bad Tölz bis hin zum Landrat. Wie schaut der Alltag des Landrates aus? Was beschäftigt ihn momentan? Was wünscht er sich für den Landkreis? Und was macht ihn persönlich aus? Diese Fragen hat mir Sepp in meinem Gartenhaus beantwortet. Und ich hoffe, ihr findet die Antworten genauso spannend wie ich. Viel Freude mit dieser Folge Doch Dort im Tölzer Land. Brezen dran oder Mails beantworten?
Brezen dran.
Polka oder Ouvertüre?
Ouvertüre.
Langlaufen oder Radlfahren?
Langlaufen.
Leonhardi oder Ostern?
Leonhardi.
Landrat oder Ministerpräsident?
Landrat.
Schafkopfen oder Watten?
Schafkopfen.
Sepp, es freut mich wirklich brutal, dass du heute bei mir im Gartenhäusl bist.
Danke für die Einladung.
Jetzt mache ich ja den Podcast schon eine Zeit und da darf natürlich einer dann im Landkreis nicht fehlen und das bist du. Du stehst für den Landkreis und dann bin ich aber in deiner Vita gleich über eines gestolpert und zwar, du bist nicht im Landkreis geboren.
Nein, ich bin in München geboren. Das, ja, kann man ja ganz klar sagen. Also der Dr. Schwarzmeier hat damals in Tölz alle Kinder auf die Welt gebracht und das war einer von den besten Freunden vom Gottsopa, also von meinem Opa. Und da musst du jetzt Mama fragen, warum die dann nach München in die Frauenklinik gegangen ist. Die, glaube ich, war einmal zur Untersuchung in München und dann hat sie da taugt und dann sind wir alle drei in München in der Maistraße geboren, bezeichnenderweise gegenüber von der Bäckerinnung.
Ah, ja, ja, also schon als Zeichen quasi dann.
Also, hab mich jetzt nicht gestört, aber ist jetzt so.
Ja, aber also in München geboren, aber in Bad Tölz aufgewachsen.
Nein, ich bin zuerst in Großdingerding aufgewachsen, also unsere Familien sind aus Tölz, aber meine Oma väterlicherseits, die kommt aus dem Gasthof Killer in Großdingerding, Straßlach. Mhm. Und der Papa hat in München gearbeitet und als junge Familie haben wir da eine Wohnung gehabt. Und ich bin bis zur dritten Klasse in Großdingerding und Straßlach in die Schule gegangen. Und dann haben meine Eltern bei der Oma im Garten gebaut und dann waren wir in Tölz. Also der Bezug nach Tölz war immer da, also aber gewohnt haben wir da halt in Großdingerding, Straßlach.
Und dann hast du schon Abitur und so in Bad Tölz gemacht?
Bin dann in der vierten Klasse in nach Tölz gekommen, in die Anschule, dann ins Gymnasium und habe dann Abitur in Tölz gemacht am Gymnasium, ja.
Ja, eigentlich wolltest du Wirtschaftsingenieur werden.
Ja.
Und dann hast du dich aber umentschieden. Wie ist das passiert?
Das war bei der Bundeswehr. Ich war im Hochgebirgszug und da waren viele Gleichgesinnte. Und dann war ein Allgäuer aus Pfronten, der war bei mir in der Stumm, ein super Bergsteiger. Und der war Bäcker in Füssen. Und der Opa war Berufsschullehrer für Bäcker zu der Zeit noch. Weil der hat ja seinen Betrieb in die 60er Jahre aufgehört und war dann Berufsschullehrer. Und dann hab ich mit dem geredet, also ich war da schon 19, hin und her und das ist ein schöner Beruf und gefällt mir. Und beim Opa hat man sich aber das Auto ausleihen dürfen, wenn man wo hingefahren hat. Dann habe ich aber das Auto gekriegt, das ist irgendwo Nacht fortgewusst. Dann war Bedingung, ja, er geht auf die internationale Bäckerausstellung und da muss ich hinfahren.
Mhm.
Und dann bin ich da drin gewesen, der Opa hat seine Zeit gemacht und ich bin da in München durchs Messegelände, da hat das alte noch getingelt. Dann habe ich gedacht, wow, das ist ein hochtechnischer Beruf. Bevor du jetzt studierst, kannst du eigentlich eine Lehre machen. Und dann habe ich eine Bäckerlehre gemacht.
Also dann war das aber eine total leidenschaftliche Entscheidung, oder? Du hast das gesehen und hast du dann gedacht, Mensch, dieses Handwerk und aber auch, weil ihr halt von der Familie her schon...
Ich habe mit der Bäckerei ja nicht viel zum Tor gehabt, weil die war verpachtet an eine andere Familie. Wir haben schon gewusst, dass das am Opa seine Bäckerei ist. Der Opa hat natürlich daheim viel gebacken und ich habe einen Berufsschule ab und zu mitgedürfen. Wo bezeichnenweise am Rundwitter selbst sein Schwiegervater der Ausmeister war, der hat das alles geduldet und da habe ich zuschauen dürfen und so ist das dann gekommen. Und dann habe ich gesagt, ich mache eine Lehre. Dann habe ich das der Mama gesagt. Die hat sich zuerst richtig gefreut. Und dann ist der Umgang eine Leerstelle. Dann haben wir gesagt, ja, mei, Bäcker arbeitest von 4 bis Mittag und Nachmittag gehst zum Skifahren und kannst. Da hat Mama gesagt, ja, wenn's das, aber dann gescheit. Und dann hat sie mich nach München verschlagen, weil Mama, also Mama war einmal Bundessiegerin bei den Verkäuferinnen in den 60er Jahren. Also in diesem Handwerkswettbewerb. Mhm. Und da war bei die Bäcker der Bundessieger, der Heinrich Traublinger. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Nein, das war der Handwerkskammerpräsident und Obermeister, war dann ein Landtagsabgeordneter. Und dann waren wir auf der Handwerksmesse und dann hat Mama gesagt, also mein Bub, ich mit 19, mein Bub, dann gerne Bäckerlehr machen, wünsche ich in München. Mama hat auch in München beim Richard damals gearbeitet und gelernt. Und mein Bruder hat gerne Bäcker lernen. Dann hat er mich so geschaut, der kommt zu mir.
Und dann und so hast du eine Lehrstelle gehabt?
So habe ich eine Lehrstelle gehabt und habe beim Traublinger Bäcker gelernt.
Und das hat dir gut gefallen, weil du hast ja dann einen Meister an und gemacht.
Ja, und dann war das Gespräch, der Pächter hört auf, was machen wir mit dem Betrieb? Mein Papa hat in der Industrie gearbeitet, also Mama hat damals gesagt, wenn du Bäcker werden willst, heirate dich nicht. Aber Mama hat richtig Lust gehabt, das war ja ihre Heimat. Und dann war das so, dass wir in einem Gespräch gesagt haben, du, wenn du das machen magst, dann mache ich das mit dir. Dann haben wir den Betrieb, also Mama mit dem Sohn von dem Pächter, zuerst ein Lohr angefangen und 2 Jahre später bin ich als Meister dann dazugekommen. Und das war, ja, eine glückliche Fügung, muss ich ehrlicherweise sagen, war wirklich eine super Fügung.
Und dann warst du da jahrelang aus Bäcker und hast das ja richtig voranbracht. Ihr habt nur mehrere Filialen aufgemacht.
Wir haben Filialen aufgemacht, haben eine neue Produktion gebaut, also nach 5 Jahren, weil wir haben in der Marktstraße backen, das war alles viel zu eng. Und das Schöne war, dass jetzt mir keiner oben drei geredet hat, so wie jetzt ein Papa hast, der auch ein starker Unternehmer ist. Also der Papa hat extrem viel mitgeholfen, aber das war ja kein Bäcker. Ich habe das mit der Mama und mit meiner Frau dann gemacht. Die war dann auch beim Traublinger, die ist eigentlich gelernte Optikerin gewesen. Die hat dann noch umgelernt, hat der Bäcker, also eine Verkäuferin, leer gemacht und dann haben wir zu dritt den Betrieb hochgebracht wieder.
Aber jetzt ist ja das schon sehr unterschiedlich, oder? Also die Arbeit als Bäcker und dann die Arbeit in der Politik. War jetzt der Schritt in die Politik, war das dann auch so eine leidenschaftliche Entscheidung?
Nein, das war keine leidenschaftliche Entscheidung, weil wir haben es gefragt, 96, ob ich für einen Stadtrat kandidieren darf. Dann war ich bei der CSU auf so einer Versammlung, weil da ging es darum, wo wird der Alpamare-Parkplatz hinbaut und wir haben da draußen eine Filiale gehabt. Und da war ich schon entscheidend, wenn die vom Parkplatz an der Filiale vorbeigingen, ein Brotzeit holen. Und dann bin ich in eine Versammlung gegangen und wollte einfach das nur wissen, wie wird das entschieden. So, dann haben die gemeint, oh Junge, da kommen jetzt ein paar Junge. Der Willemann Andi war da auch dabei. Mhm. Kommen jetzt ein paar Junge, jetzt arbeitet ihr jetzt erst einmal, bevor ihr bei uns mitreden wollt. Dann habe ich gesagt, ich will jetzt gar nicht mitreden, ich wollte eigentlich nur eine Antwort haben. Und dann hat der Chefinacker, der damalige Bürgermeister, also eine Infoveranstaltung gemacht. Dann bin ich hingegangen und habe die Antwort gekriegt, wie das geplant wird oder wie das entschieden wird. Dann habe ich gedacht, ja, als Unternehmer hast du da schon, gehst jetzt ab und zu mal hin, weil du fragst das, was man so wissen muss. Und dann ist die 96 die Wahl gewesen und haben sie mich gefragt, ob ich kandidieren darf. Dann hat meine Frau gesagt, das ist ein Scheidungsgrund, wenn du das machst. Die hat das auch gewusst, was das bedeutet, weil ihr Vater war selber im Stadtrat. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will den Chefinacker unterstützen, ich kandidiere am Schluss. Auf der Liste habe ich auch gemacht, war an dem Wahltag gar nicht da, weil ich beim Langlaufen war, im Engadin beim Skimarathon. Und ja, mei, bin dann gewählt worden.
Und deine Frau ist da Gott sei Dank ja abblieben.
Die hat diesen Schritt, da bin ich ja einer dankbar, nie wahrgemacht. Gott sei Dank nicht, nein, das war schlimm.
Und dann warst du quasi Stadtrat und dann warst du aber, ja, hat es ja nicht lang gedauert und dann warst du einfach erster Bürgermeister.
Ich war der jüngste Stadtrat damals, mit Anfang Mitte 30. Und dann ist der Albert Schäffenacker schwer krank geworden. Der ist, weiß ich noch, im Juni, da war 75 Jahre Stadtkapellen, war so ein großes Festkonzert. Und dann hat er zu mir gesagt, du musst mich da und da vertreten, ich muss ins Krankenhaus. Dann hat er eine Diagnose gekriegt, Krebsdiagnose, und ist im Februar gestorben. Und der war ja unwahrscheinlich beliebt und war dann auch immer wieder während seiner Chemotherapien auch da. Also es hat ihn da jetzt keiner geredet, was macht man denn, wenn der stirbt? Der war noch keine 60 Jahre alt. Mhm. Ja, dann kam es aber im Februar so und dann war halt, muss er binnen 3 Monaten ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Und ja, dann haben ganz viele Finger auf mich gezeigt und war ganz, weil wir haben einen neuen Betrieb gebaut gehabt und einen Frieden gehabt und auf einmal, ja, magst du das, du kannst das und hin und her und ja, das war, bin ich aber an manche Leute nur ganz dankbar, weil ich habe dann gesagt, mei, interessieren tut's mich schon, da kriegst, wenn die dann so viele Leute fragen, kriegst du auch einen gewissen Ehrgeiz, also du bist auch ein bisschen abgepinselt, das gebe ich ganz offen zu. Aber ich habe auch nicht so gewusst, wie die das organisieren sollen. Wir haben zwei kleine Kinder gehabt. Also Troni war 8 und Michi 6. Ich habe nicht gewusst, wie soll das jetzt gehen. Und dann haben aber manche Leute mit meinen Eltern vorher geredet, bevor ich das meine Eltern überhaupt sagen hätte können, du, die fragen mich jetzt. Und dann bin ich heim und meine Eltern sind ja finanziell ganz schön viel gerade gestanden für die Rieseninvestitionen. Neue Backstube im Fach gebaut. Ich dachte, wir müssen reden. Und hat Mama gesagt, ich weiß schon, kommst drauf. Und dann hat Gott sei Dank meine Frau, das war für die brutal hart und die hat auch viel gelitten darunter, das mitgemacht, weil dann waren 3 Monate vorbei und dann bin ich geweiht worden und dann hat die den Betrieb allein am Hals gehabt, 17 Jahre lang.
Das ist verdammt cool, dass sie das so gemacht hat.
Und da muss ich sagen, der, und zwei kleine Kinder noch und ich bin viel Leid extrem dankbar meiner Schwiegermutter, dass die da extrem mitgeholfen hat bei den Kindern, meine Schwiegereltern, auch meine Eltern und das hat hingehört.
Da habe ich wirklich auch einen richtigen Respekt davor, das ist echt super.
Und Andrea hat, es sind, muss man ehrlicherweise schon sagen, es sind so manchen Phasen gerade am Anfang schon Tränen geflossen. Ich bin da, du weißt, diese Erwartungshaltung in der Store, du musst da sein und so, alle Leute zerren an dich und du bist weg und.
Sei mir ehrlich, hast du zu dem Zeitpunkt gewusst, was bedeutet Bürgermeister zum Sein?
Nicht in einem vollen Umfang. Also nicht im vollen Umfang, habe ich das nicht gewusst. Aber mein, als Unternehmer, was das als Handwerker, du musst immer mit allen Situationen umgehen. Du weißt nie, was jetzt am nächsten Tag ist. Und in der Bäckerei wird rund um die Uhr gearbeitet, da kann immer irgendwas passieren. Und es passiert auch immer irgendwas. Und das hat mich dann jetzt nicht so aus der Bahn geschmissen, als wenn andere die sagt, du musst immer stur der Linie verfolgen. Die Linie hast zwar, aber es rollen immer wieder Steine von außen rein. Und das lernst in so einem Handwerk. Und das Bäckerhandwerk, weißt du, produzierst ja vom Einkauf, vom Mehl bis zum Verkauf. Du machst alles. Also du bist im Marketing tätig, du musst Rohstoffe beurteilen können, du hast den ganzen Produktzyklus in deinem kleinen Betrieb.
Ja, das stimmt. Und das kannst du ja so auch wieder übertragen.
Das ist immer
in andere Sachen, ja.
Und dann nicht immer der Umgang mit Menschen, weil allein bist du als Bäcker, also wir haben ja dann Schluss 45 Mitarbeiter gehabt, damals auch schon gute 30. Da gibt es immer die Sorgen und Nöte und mit Personal umgehen, also das ist.
Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass jetzt der Job von einem Bürgermeister das Leben ein bisschen mehr verändert, weil Bürgermeister ist jetzt was, was man wahrscheinlich auch nicht so ablegt im Feierabend.
Nein, du bist immer. Aber auch das hat mich jetzt persönlich nicht so aus der Bahn geworfen, weil in so einem Betrieb, der läuft auch von Montag bis Samstag, jetzt dann auch am Sonntag über. Ja, das ist dann beides so mit und zusammengelaufen. Und es hat einen großen Vorteil gehabt, die Zeit, die wir dann gemeinsam in der Familie gehabt haben, die haben wir intensiv genutzt. Also da hat es wenig Diskussionen gegeben. Also die Kleinigkeiten, die vielleicht zu Streit Anlass geben könnten, die hat es nicht gegeben.
Ja, also
die haben wir beide ausgeblendet und gesagt, haben, da ist unsere Zeit viel geschaut.
Und die werden jetzt genossen.
Ja. Ja, und die Zeit haben wir dann genossen. Auch wenn die Kinder, also manche andere Kinder kriegen mehr Zeit. Aber es ist super gelaufen und ich möchte es auch nicht missen, so wie es gelaufen ist.
Fällt dir was am Bäcker sein?
Ja, manchmal schon. Wenn du beim Brezen dran, weil es ja vorher eine Frage war, da stehst, ist ja eigentlich eine relativ einfache Arbeit, dass du es mal drauf hast. Das macht jeder Bäcker eine halbe Stunde, Stunde, eineinhalb Stunden am Tag. Das ist Meditation. Da stehst du da und denkst und brätst ein bisschen oder auch nicht. Und das ist zwar Arbeit, aber du kommst da zur Ruhe. Und Bäcker ist halt ein unwahrscheinlich schöner Beruf. In der, du machst ein Brot, du hast das Mehl in der Hand und dann ziehst du es raus und siehst das Ergebnis. Und in der Politik hast du zwar auch Ergebnisse, aber es dauert lang und manchmal werden die Ergebnisse gar nicht als gut angesehen. Und wenn ich ein Brot rausgeholt habe und es riecht, oder also dann weißt du, boah, das habe ich jetzt gemacht. Und das hast du ja jeden Tag öfters. Das geht dir dann schon ab.
Das kann ich mir vorstellen. Aber du warst gern Bürgermeister von Bad Hölz.
Ja, total gern. Ja, das ist meine Heimatstadt und das war schon schön.
Aber wie und warum bist du dann auf die Idee gekommen, dass du als Landrat kandidierst?
Also ich habe damals immer gesagt, ich mache das nicht. Bin diesem Spruch aber nicht treu geworden, dass ich damals gelungen habe, muss ich jetzt nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht gern, wie es war. Ich war von wirklich total gern Bürgermeister. Ein Bürgermeister in Deutz, da bist du ja auch wirklich, man kennt dich überregional, bist der Kreisstadtbürgermeister schon mal. Und ich war im Städtetag dann sogar im Vorstand, im Präsidium. Also da hast du dann mit Leid, Scheidinger, Ude zum Tor mit den großen Städtebürgermeister. Und die haben mich als Junger da mitkommen lassen. Ich war das richtig gern. Und Dann war in Dez das Kommunalwahl 2008 hin und her und wir haben als Freie Wähler 7 Kreisräte gehabt. Also wir waren nicht eine Gruppierung, aber nie eine Mehrheitsgruppierung. Mhm. Und du brauchst aber einen Kandidaten, weil dann hast du auf einmal 2, 3 Kreisräte mehr, weil die Stimmen zirren. Und da haben sie gesagt, weil du bist der Kreisstadtbürgermeister, ich habe durch den Tod vom Schäfenack eine verschobene Wahlperiode gehabt. Also ich habe jetzt nicht in der Kommunalwahl wieder kandidieren müssen. Ich bin mit über 90% als alleiniger Kandidat vor 2 Jahren wiedergewählt worden. Dann haben wir gesagt, wir brauchen einen Kandidaten. Haben wir gesucht, haben wir ein paar gefunden, aber die hätten richtig Gas gegeben. Man hat dann schon gemerkt, ist ein bisschen unsicher mit der ganzen Kasernengeschichte und so. Da kann was gehen und dann haben wir die präsentiert und dann hat einer, das war damals der Bürgermeister von Eurasburg, der Bromberger, mich gesagt, ich soll zu ihm zum Frühstücken kommen. Dann habe ich immer gedacht, der sagt jetzt, welcher Kandidat da gut war und das soll man jetzt aufbauen. Dann hat er gesagt, du, so geht das nicht. Wir präsentieren da jetzt nicht jemanden, der dann auch auf CSU total einhaut und das klappt uns irgendwann. Wir sind alle befreundet, arbeiten gut zusammen. Wir brauchen einen Kandidaten. Dann habe ich gesagt, ja, aber wenn du sagst, die nicht, wer denn dann? Ja, du, hat er gesagt. Ich sag, spinnst du, ne? Ja, werden du das ja sowieso nicht. Aber du bist es deinen Kollegen schuldig, dass du kandidierst. Damit, wir haben damals ja schon einen Bürgermeister gehabt, gekommen, die dann einen Kreistag. Und du fährst ein gutes Ergebnis ein. Wir müssen da keinen großen schreierischen Wahlkampf machen. Geld haben wir sowieso nicht dafür. Also, du kannst doch da jetzt kandidieren. Und dann mich bei der Ehre packt. Und dann hat er gesagt, ja, mei, ja. Dann kandidiere ich hier halt. Mhm. Aber unter dem Bewusstsein, dass gut, irgendwann, wenn du kandidierst, müsstest du dann schon werden, weil verlieren tut keiner gern. Das muss ja. Ich ehrlicherweise zugeben. Ja. Habe ich gedacht, naja, aber gewinnen tust du es eh nicht. Der Martin ist gesetzt, der konnte es, der war genauso gut der Landrat geworden. Und ja, mein, dann bin ich aber geworden. Und das war schon ich bin im Auto gesessen, da war ja Stichwahl. Und dann habe ich 49,5% gehabt und Wolfertshausen war noch nicht ausgezählt, weil die einen Bürgermeister als Stichwahl gehabt haben. Dann habe ich gesagt, die Wolfertshauser wählen den Dezer Bürgermeister nie zum Landrat. Nie. Dann habe ich gesagt, 49%, dann sind sie 48, mit 48% der Wahl verlieren. Dann bin ich im Auto sitzen geblieben und wollte nach Königsdorf fahren und wollte Martin gratulieren. Dann sage ich, du, schön, arbeiten wir jetzt gut zusammen. Oh. Und die anderen sind schon nein, wir waren beim Oberhauser in Egling, wollten wir ein bisschen feiern. Und gesagt, das wäre jetzt eine schöne Feier, weil das ist echt ein super Ergebnis. Und dann ruft mich der aus dem Wahlamt und sagt, gratuliere, das ist ein Landrat. Dann bin ich allein im Auto gesessen und habe zuerst einmal, geschnauft und dann bin ich zum Oberhauser rein. Und dann ist es eine gescheite Feier geworden. Aber ich habe momentan gesagt, du Depp, was hast denn da jetzt gemacht?
Ja, aber das ist ja eine brutale Geschichte.
Also das war, und wenn ich ehrlich bin, ich habe in Dez ja keine 40% zusammengebracht, weil da hat jeder gesagt, ja, der soll Bürgermeister bleiben. Und ich habe mich am nächsten Tag, am Montag in der Früh, dann nicht ins Rathaus getraut. Da waren ja 100 Mitarbeiter drin und jetzt auf einmal weg und das war ja alles so richtig rausgerissen. Es hat bis Mittag gedauert, bis ich dann aufgegangen bin.
Ja, ich finde das jetzt wirklich richtig spannend, weil ich habe mich eher gefragt, ob das so wie so ein normalen Unternehmen ja auch vielleicht so ein Karriereleitersprung war und du da einen Ehrgeiz da gehabt hast.
Nein, es war eigentlich schon für die Kommunalwahl, dass ich Vizevorsitzender im Städtetag geworden war. Also du hättest dann wirklich mit Scheidinger und Ude zusammenarbeiten dürfen und also ein Dritter ist aber unabhängiger. Da haben sie gesagt, Sepp, das machst du, du bist jung, du kennst dich aus und so. Und das war dann alles weg. Und ja, das war so eine Phase, ich habe mir zwar ich habe schon gewusst, was ein Landrat macht und ich war auch in der täglichen Arbeit mit dem Nagler da auch viel beieinander. Aber das war jetzt nie so, dass ich mich da auch schon vom Kopf her darauf einlassen hätte und gesagt, ich will das jetzt unbedingt werden. Ich war mit einer krachenden Wahlniederlage sicher nicht zufrieden gewesen, aber so. Und das haben sie ja immer gesagt, weil die kennen jeder. Das Ergebnis bringst du kurz zusammen, da brauchst du nicht Verstecker, das ist kein Watschen.
Ich kann's mal, wenn man dann in dem Auto drin sitzt und sie auf der anderen Seite, ich meine, du hast die bestimmt gefreut. Und
natürlich.
Genau, also ich meine, das ist ja eine riesen Ehre und dass da die Leute das zutrauen und das ist ja alles super, aber auf der anderen Seite denkst du halt so, oh, das ist jetzt eine Veränderung und. Ja. Und das dann im Hinterkopf mit, du wärst das eh nicht da und schön, wenn es zu knapp ist, das ist irgendwie eine Bestätigung, aber oh, ja.
Ja, und dann habe ich mich ja mit Martin Bachhuber immer super verstanden. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Er ist ein bisschen älter, war ja älter wie ich. Er war ja super Bürgermeisterkollege und er war ja Landrat, also der hat ja das, wie der Nagler krank war, gemacht und das war für den nicht einfach.
Aber du, es hat so sein müssen, weil wenn du jetzt noch, wie viele Jahre sind es? 16 Jahre?
16 Jahre bin ich jetzt Landrat, ja.
Und das immer nur gern machst, dann glaube ich, war es schon richtig.
Ja.
Also.
Nein, ich bin damit auch zufrieden und mit mir selber im Reinen. Also, ja.
Eigentlich würde ich die Frage später stellen, aber jetzt ist doch gleich, man muss mutig sein, um sich für so eine Wahl aufstellen lassen. Ich denke jetzt einmal, bei der ersten Wahl war es vielleicht dann nicht ganz so, weil du gut damit leben hast, Kinder, wenn du das nicht gewann warst. Wie ist da bei den nächsten zwei Wahlen gegangen?
Ja, da war mir dann irgendwo klar, ich mache das jetzt gern, das ist mein Amt und ich will das weitermachen. Ich habe noch so viel angefangen, ich habe noch so viele Ziele und da war für mich klar, da ziehst du es jetzt durch.
Also das heißt zum einen, dass dir der Job jetzt schon richtig viel Spaß macht,
ja.
Und zum anderen heißt es aber auch, dass du ja einfach auch damit umgehen musst, wenn es das nicht wärst.
Das
also
dazu.
Du musst so viel...
Das ist Teil der Jobbeschreibung. Also das ist aber immer, wenn die Luft, je weiter nach oben kommst, einem Industriebetrieb, 5 oder 6 Jahresverträge, länger hast du ja nicht. Das ist normal, das gehört zum Job dazu. Also mit dem musst du dich auseinandersetzen. Dass das sein kann, dass dein Vertrag nicht verlängert wird. Aber das konnte in jedem Vorstandsjob auch passieren. Also das hat mich jetzt nicht aus der Fassung gebracht. Weil da war ich mit mir dann schon selber im Reinen, dass ich sage, ich stelle mich hin, schau her, das und das könnt ihr bei mir erwarten. Das möchte ich vielleicht haben, aber das kriegt zu mir nicht. Das war immer eine klare Ansage und da war ich dann schon überzeugt, dass das auch funktionieren kann.
Kannst du dich gut erinnern an deinen ersten Tag als Landrat?
Ja, total.
Wie war das? Also waren da irgendwelche Unsicherheiten da oder was waren die Herausforderungen von denen, wo du besonders irgendwie Respekt gehabt hast?
Also Respekt habe ich gehabt. Also das Landratsamt ist ein Riesenamt. Also ich habe zwar in der Stadt auch 800 Mitarbeiter gehabt, damals mit dem Krankenhaus. Allerdings in der Kernverwaltung haben ungefähr so knapp bis 70, 80 mit mir gearbeitet. Und jetzt kommst du ins Landratsamt, jetzt sind es auf einmal 400. Und die haben ja eigentlich von dem, was erwartet war, einen anderen erwartet. Und ich bin natürlich auch nicht immer mit manchen Mitarbeitern im Landratsamt handsam Umgang als Bürgermeister. Das ist Teil vielleicht einmal der Jobbeschreibung an meinem blöden Spruch und muss das jetzt sein und hin und her. Und jetzt auf einmal kommt der Chef. Der Nagler hat mir dann einen Schlüssel übergeben, feierlich, und hat ein richtig väterliches Gespräch mit mir geführt. Und dann sind wir das ganze Amt gegangen gemeinsam. Er hat sich verabschiedet und ich habe mich vorstellen dürfen. Und das weiß ich noch genau, weil das war haargenau. Und dann hat er so einen alten Schreibtisch drin gehabt und gesagt, du, das ist mein Privateigentum, das war so ein Biedermeier. Hätte ich eh nicht wollen. Den nehme ich jetzt mit. Und dann haben wir Möbel ausgesucht. Das war der erste Arbeitstag. Aber bei jedem Mitarbeiter, der da durchgeht, ist... War spannend.
Aber spannend dann schon positiv, hoffentlich.
Ja, okay. Ehrlich positiv. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe dann eine Mitarbeiterversammlung gemacht und das war total positiv. Also da war nichts irgendwie, dass da irgendjemand mit massiven Vorbehalten gekommen ist. Der eine oder andere gesagt, oh, den hätte jetzt vielleicht nicht gebracht. Aber das ist halt auch, weißt, in der Politik, in der Kommunalpolitik, bei Rathausmitarbeitern, das ist eine Geschäftsgrundlage. Alle 6 Jahre werde gewählt. Das muss man wissen, wenn man in der Verwaltung arbeitet.
Jetzt war die nächste Frage gewesen, ob das jetzt immer nur eine Herausforderung für dich ist, aber da kann ich mir jetzt vorstellen, dass das jetzt nicht mehr so ist, oder? Dass du sehr entspannt durchs Landratsamt durchgehst.
Nein, weil jeden Tag. Es gibt im Landratsamt, das ist die untere staatliche Verwaltungsbehörde und der Kommunalbehörde. Also wir haben kaum Lebenslagen, wo das Landratsamt nicht verantwortlich ist. Also von der Ernennung von Heilpraktikern bis zum Natur-Umweltschutz, Tierschutz, die ganze Seuchensachen, also Bau, alles. Und dann die ganze Jugendhilfe, was halt auch schon, es ist jeden Tag immer irgendwas. Wo ich sage, also das ist schon immer, manchmal ein bisschen Angst, was ist denn jetzt wieder los?
Ja, was passiert heute?
Was passiert heute und was ist das für eine Herausforderung? Man muss die halt auch oft dabei, wenn schlimmere Sachen passieren, ob das jetzt Katastrophen sind oder bei Corona war es ja ganz heftig, bist du ja selber unsicher. Und dann musst du immer sagen, so machen wir es jetzt, das ist es jetzt. Dann gibt es halt Argumente, die ich selber auch dann für gut finde und musst schauen, was kann man denn jetzt noch einfließen lassen, was ist Vorgabe. Also das ist jeden Tag eine Herausforderung, auch mental und psychisch.
Ja, also Landrat hat 3 Rollen. Die erste Rolle ist, du bist der gewählte Vertreter von allen EinwohnerInnen des Landkreises, der sich für die Interessen seiner Bevölkerung einsetzt, nach innen und nach außen. Die zweite ist, du bist Chef vom Landratsamt. Mhm. Und die dritte ist aber auch, dass du als Leiter des Landratsamtes ja ein Untergebener bist, der natürlich auch von den Weisungen von oben abhängig ist.
Absolut, ja.
Was den Job natürlich sehr spannend und
Janusköpfig macht.
Janusköpfig macht, genau, das habe ich auch gelesen. Der Janus ist ein römischer Gott mit zwei Gesichtern. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Metapher, weil so kann man sich es wirklich gut vorstellen.
Ist das so. Und das verstehen dann aber oft manche Leute nicht, wenn die sagen, Mensch, du entscheid einfach so, mach das einfach so. Setz deine Unterschrift drunter, du bist der Gewalt, du machst das jetzt für uns. Dann gibt's aber Gesetze, die ein Landtag, ein Bundestag oder eine EU beschlossen haben, die muss ich vollziehen. Und das zehrt man, wenn die Erwartungshaltung kommt, du machst jetzt das, das machst einfach so. Und eigentlich sind wir als Vollzug mit anderen Dingen beschäftigt. Da musst du ganz viel erklären und das zehrt manchmal, ja.
Mhm.
Schon manchmal ganz schön gewaltig.
Aber wie kann ich mir jetzt, also diese ganzen Rollen, das ist ja wirklich viel und dein Doc hat auch nur 24 Stunden, aber wie ist so dein Alltag? Kannst du das irgendwie beschreiben oder gibt es das nicht?
Doch, das, also es ist immer geprägt von ganz, ganz vielen verschiedenen Terminen. Meistens sind dann Gesprächstermine innerhalb vom Amt, aber dann natürlich auch nach außen hin, wenn irgendwelche in Planungssachen, du hast ganz viele Gespräche mit Unternehmen, mit benachbarten Behörden, mit den anderen Landkreisen, mit den Gemeinden. Da gibt's immer irgendwelche Themen und die werden halt dann auch abgearbeitet. Also ich fange in der Früh eigentlich an, dass ich daheim sitze, bin aber fürs Landratsamt erreichbar, also alle Telefonate, wo ich dann bin, das mache ich daheim, weil da habe ich meine Ruhe, da kommt nicht alle 5 Minuten, dann immer bei der Tür rein. Und dann so, habe ich nein, fahre ins Amt auf oder bin meistens oft auch schon mal unterwegs Richtung München oder zu anderen Terminen und dann arbeitest du, schaust halt, dass du das alles unterbringst. Es ist schon manchmal Hamsterrad. Und was mir dann schon mit zunehmendem Alter immer mehr an die Nieren geht, ist halt, du bist im Stundentakt getaktet und es sind halt immer einfache Sachen, über die du redest. Und dann darf man sich gerne mal 10 Minuten hinsetzen und sagen, Mensch, was war denn das jetzt? Was kann man denn da machen? Kommt schon das Nächste. Und deswegen hat, also ich hab's jetzt nicht, aber deswegen haben ganz viele Politiker einen persönlichen Referenten, der das aufnimmt und dann auch das, die nachfolgenden Sachen auf den Weg bringt.
Ja.
Ich habe oft gar keine Zeit, dass mir jetzt jemand was erzählt hat, dann muss ich das aufnehmen, dann gibt's jemanden im Amt, der das bearbeitet, der mich vielleicht nur vom Sen kennt bei 500 Leuten und dann auf einmal, da hat der Landrat jetzt damit zum Tor. Und dann gehen die sofort in Hauptaufstelle, habe ich was verkehrt gemacht und so. Also das dauert ja. Und wenn du dann aber keine Zeit hast oder da eine Woche vergeht, bis ich überhaupt einmal mit den Mitarbeitern erklär mir das einmal, warum das so ist. Das macht dann auch viel Leute unverständlich. Das habe ich dadurch gesagt. Jetzt habe ich aber noch keine Antwort gehabt. Ich habe noch nicht fragen können, weil ich war die ganzen Tage danach wieder verplant. Das ist schon ein Hamsterrad, das man in einem Unternehmen oder wo nicht so erlebt. Also da hast du Du fokussierst und sagst, mag jetzt sein, aber das mache ich jetzt einfach nicht. Das geht bei mir oft schwer.
Ja, na, aber klar, du musst dich zum einen auf Termine vorbereiten oder sollst dich auf Termine vorbereiten, dann wird da irgendwas beschlossen und dann soll ja dir auch irgendwas passieren.
Also es ist ja so, dass ich mich nicht, es kommen ganz viele Leute, die auch Sorgen und Nöte haben und jetzt ein Jugendhilfefall, die sind ja oft extrem dramatisch.
Mhm.
Dann wollen die mit mir reden. Aber ich kann ja dann den Spezialisten da gar nicht dreireden. Also muss ich mir das anschauen. Dann kommt da so eine Akte, dass ich einmal verstehe, warum ist denn was wie entschieden worden. Und dann mache ich die Termine auch oft nicht, weil ich sage, ich kann einer nicht helfen jetzt. Also wenn sie, und da kommen auch oft mit rein, das geht da dann schon nahe. Gerade in der Jugendhilfe, wenn du diese Fälle siehst, wenn dann verzweifelte Väter oder Mütter zu dir kommen,
Klar, und man will ja helfen. Immer wahrscheinlich.
Man will helfen, aber ich muss sagen, in diesen Sachen kannst du, wenn du dich da einmischst, als Laie. Ich bin kein Sozialpädagoge, ich bin nicht jemand, der, natürlich hat man sein Bauchgefühl und glaube ich, ist ein Mensch, der daneben steht, aber da musst du auch verdammt vorsichtig sein, dass du nicht irgendwas machst, weil wenn jetzt ich irgendwo was entscheide, zum Beispiel irgendwo im Baubereich oder im Gesundheitsamtbereich, ja, das haben wir ein paar gesehen. Ja, warum da? Warum bei mir nicht? Dann hast du eine Lawine und das frisst dich noch mehr auf. Und den Chefinhacker hat das aufgefressen.
Mhm.
Also als Bürgermeister.
Ja.
Das habe ich irgendwie geglaubt, dass ich das, oder ich glaube, dass das so war, dass der das jedem recht machen wollte. Und das, wenn du das probierst hast du ein Problem.
Ja.
Gesundheitlich und psychisch und mental auch.
Und ich meine, das Landratsamt hat 7 Abteilungen und hat wie viele Mitarbeiter eigentlich? Wie viel Arbeit?
550 Köpfe.
Ah ja, okay. Also, man muss dann abgeben können. Nicht?
Ja, und ich habe gute Staatsjuristen, gute Abteilungsleiter, einen sehr guten zentralen Abteilungsleiter, der auch wirklich vertrauensvoll, das ist eine Vertrauensperson, auch in den politischen Dingen. Und ich muss sagen, mir macht es ja Spaß, die zu delegieren. Wenn jetzt junge Juristinnen in deinem Alter da sitzen und ich die ermutige, trefft Entscheidungen, macht es, dann geht einmal was schief, da steht man dazu, das macht mir so richtig Spaß. Also auch die Verantwortung mit abzugeben und auf die zu hören, weil die sind ja schon relativ gut ausgebildet.
Ja, weil du jetzt den Bürgermeister nochmal angesprochen hast, deswegen interessiert mich jetzt auch noch, wie unterschiedlich ist es? Wie unterschiedlich ist Bürgermeister sei zu Landrat sei? Jetzt einfach auch vom Stresslevel her.
Also ich habe als Bürgermeister viel gearbeitet. Der Manfred Nagler hat bei der Übergabe gesagt, wer es zeigt, das ist nochmal 2 Schippen drauflegen. Dann habe ich mir gedacht, red doch du, ich kann nicht mehr. Das war so. Sagt auch meine Frau, dass sie da noch viel geändert hat. Und die Arbeit ist eine andere. Als Bürgermeister gestaltest du, weißt du bist der Oberhaupt in der Gemeinde. Da ist über dir jetzt erst einmal keiner mehr. Und beim Landrat hast du halt diese ganzen Vollzugssachen, jede Naturschutzvergehen, jede größere Strafdings ist im Vollzug bei uns. Und das musst du organisieren. Da kann ich nicht sagen, dem, das mache ich nicht oder das machen wir. Du kannst schon ein bisschen Einfluss nehmen und eine Grundrichtung vorgeben, aber nicht grundsätzlich sagen, das verfolgen wir jetzt nicht.
Ja. Was ist denn das Schönste am Landratssee?
Die Vielfältigkeit. Wie ich gesagt habe, es gibt kaum Lebenslagen, wo das Landratsamt nicht in der staatlichen Ordnung zu tun hat. Und du kriegst alles mit. Und da merkst du, wie schön unsere Gesellschaft ist, wenn sie nicht streitet, was da alles dran hängt. Also diese Vielfältigkeit, und das macht richtig Spaß. Und dann natürlich auch einen wunderschönen Landkreis vertreten und soweit es geht, auch mitgestalten zu dürfen. Weil da hinten jetzt da der Kalenderbüdelsieg vom Walchensee, das ist einst naturmäßig, das ist Energie, das ist Freizeit. Leute, da jetzt,
ja, du weißt es alles.
Jetzt eine Stunde lang über Walchensee reden. Und das geht aber in vielen Bereichen so. Oder dann die Bauentwicklung, die Siedlungsentwicklung, wie gestaltet sie im Landkreis so, dass die nächsten und übernächsten Generationen nicht ein Verkehrsproblem haben. Also solche Sachen zu denken, das macht Spaß. Und da spürt man die Herausforderung und da mag man sich dann auch einbringen mit seiner Lebenserfahrung.
Ja, und was ist das, was dir gar keinen Spaß macht?
Oft einmal Nein sagen zu müssen. Und ja, das fällt mir auch nicht so leicht. Also bei meinem Geburtstag haben wir das auch Mitarbeiter unternommen.
Zum 60er dann einmal.
Ja.
Welche Entscheidung, die du entschieden oder mitentschieden hast, ist dir bis jetzt am schwersten gefallen?
In der Corona-Zeit, die ganzen Entscheidungen. Ja, da kommen natürlich, es war ja nicht alles verkehrt. Früher hat uns, glaube ich, auch ganz viel geholfen. Allerdings diese Entscheidungen, dass du dann da, wenn die Kleinkinder Masken aufsetzen müssen, hulala.
Ja.
Also, da war ich mir auch nicht so sicher. Allerdings haben dann auch ganz viele wieder gesagt, Mensch, wir müssen aufpassen, also wenn du dann das gesehen hast, was in Italien passiert, auch in Schulen passiert ist, also das waren schon keine leichten Entscheidungen. Wobei die Entscheidungen ja nur bedingt ich getroffen habe, aber das umzusetzen, erklären, und bei den Leuten war ich derjenige, der es auch geschafft hat.
Aber wie ist das, wenn dann von oben eine Entscheidung kommt, wo du vielleicht die Meinung nicht teilst und die dann durchzusetzen, wie schwer ist das?
Ja, das gehört zum Job dazu. Wenn du das nicht machst, werden die Probleme hinterher noch viel größer. Also, du hast ja vorher nicht immer, aber du hast auch Gelegenheit natürlich, du hast Zugang zu jedem Minister zum sagen, also 70 Landräte, die dann vollziehen müssen, und auch die Oberbürgermeister, die sagen dann schon, das ist ein Austausch, also du kannst deine Meinung schon ein bisschen einbringen, aber wenn es entschieden ist, musst du es machen. Und wenn du es nicht machst, dafür steht halt die Ordnung in unserem Land dann auf dem Prüfstand. Und wenn das alles so nach gut dünken ist, manchmal weil ein bisschen mehr leben und leben lassen. Aber die Gesellschaft fordert die Ordnung ja jeden Tag ein. Also, was ich aber da nicht drüber reden, aber du hast der Bürokratiewahnsinn. Meine Erkenntnis war, Bürokratie entsteht nicht, weil irgendein Beamter am Bleistift spitzt und sich das ausdenkt, sondern ein Beispiel, Skaterpark, direkt da vorm Flinthöhe. Also, ja. Da war doch der erste, das hat geklappert. Und den wollten ein paar Leute nicht und alle haben geschrien, das muss weg, das muss weg. Sag ich, vom Lärm an der Straße, wo 30.000 Autos fahren. Nein, das muss weg, weil bei der Bewertung von drüben, was Lärm drüben ankommt, spielen die Autos keine Rolle. Mhm. Das muss jetzt mal jemand erklären können. Das muss jetzt mal jemand erklären können. Aber das ist halt so, weil diese Regeln so sind. Und da tust du dich dann schon schwer. Allerdings, wenn jetzt ich sage, nein, das sehe ich jetzt da anders, dann sagt jeder, ja, da hat er es anders gesehen, jetzt bitte bei mir auch. Und die Leute fordern das ein. Also wenn jetzt irgendwas passiert, hast du sofort 10 Forderungen am Tisch, mach irgendwas, dass das nicht mehr passiert. Und dieses Abgeben der Eigenverantwortung an den Staat, das regt mich manchmal richtig auf. Und so entsteht halt Bürokratie, weil dann steht wieder jemand da und sagt, ja, da muss ich überlegen, den Sonderfall gibt's, das schreibe ich jetzt in ein Gesetz. Dann ist das Gesetz nicht so lang, sondern 10 Seiten lang. Und da sind wir gesellschaftlich, da müssen wir einen Schritt zurückgehen. Das predige ich ja immer wieder. Eigenverantwortung, wenn was passiert, dann ist halt passiert, dann muss ich jetzt erst überlegen, was habe jetzt ich vielleicht verkehrt gemacht, dass das passiert ist, aber nicht, da muss ich mich 1000 Leute schützen. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr dazu beitragen, dass das auch die Gesellschaft versteht, dass sie da zum großen Teil selber schuld ist dran.
Mhm. Und also das sind jetzt ja oft Sachen, die kommen von außen oder von oben. Wie ist nach innen? Wie kann ich mir so eine Kreistagssitzung vorstellen? Ist das harmonisch bei uns?
Gott sei Dank ja. Natürlich ist das auch oft einmal kritisch, dafür ist ein Kreistag da. Aber also mir ist, ich sage mal den Hut verheben, dass ich da rein werden lasse. Also ist jetzt einmal Parteibuch für mich nicht das Entscheidende, ob ich dem jetzt da zuhörlinge oder nicht, sondern diese Offenheit habe ich mir auf der Fahne geschrieben. Deswegen bin ich ja nicht, Freie Wähler sind jetzt auch eine Partei, aber deswegen bin ich nie zu einer etablierten Partei gegangen, weil mir das wichtig war. Und dann ein gemeinsames Ergebnis rauszubringen, das ist aber mein Ziel. Und da darf jeder reden. Und wenn man darf auch denjenigen dann sagen, jetzt redest du einen Schmarrn. Da habe ich jetzt auch keine Hemmungen.
Wie lange dauert so eine Sitzung? Ungefähr gibt's da.
Es geht zwischen 2 und 4 Stunden, je nachdem, was Themen auf der Agenda stehen.
Ja.
Also bei 4, 5 Stunden wird es dann unleidig, aber das muss ich dann halt auch planen, die Tagesordnung so gestalten, dass man es halt auch noch einigermaßen aushält, weil das ist schon auch anstrengend. Also nicht nur für mich, sondern auch für die Vortragung, für alle. Muss der zuhören dauern und so.
Ja. Was beschäftigt die denn momentan?
Der gesellschaftliche Zusammenhalt. Das treibt mich extrem um. Ich glaube, in dieser ganzen Nachkriegsphase hat uns unsere Gesellschaft, unser Deutsche, aber auch die bei uns im Landkreis schon geprägt von Fleiß, Zusammenhalt. Wir haben Demokratie richtig gelernt, wie man damit umgeht. Und ich verfolge jetzt gerade so, wir verfolgen, Entschuldigung, das ist jetzt ein hartes Wort, aber in eine gewisse Wohlstandsdekadenz, weißt du?
Mhm.
Ich glaube, wenn ich meine Eltern anschaue oder den Opa, die alle die Kriegszeiten mitgemacht haben, die haben da zusammengehalten, haben miteinander entschieden und haben einmal gesagt, okay, das ist jetzt für alles Beste, aber jetzt mir vielleicht einmal an der Ecke ein bisschen weh tut. Heute erlebst du halt, jeder hat ein Problem in seinem Gartenzaun, das muss sofort gelöst werden, das fordert er von der Politik, vom Rathaus, vom Landratsamt sofort ein. Aber wenn ich sage, du halt ein bisschen was, dass das auch, oder das geht jetzt nicht, weil es im Allgemeinen nicht dem Allgemeinwohl entspricht. Ich hab dich geweiht und du kannst mir jetzt helfen und du musst mir helfen. Also
ja.
Der eigene Gartenzaun ist immer näher gerückt. Das ist natürlich eine gewisse Wohlstandsentwicklung. Die Leute haben auch hart gearbeitet dafür. Und wenn diese Sphäre nur irgendwie verletzt wird oder angekratzt wird, ich muss nicht sagen, verletzt ist ein hartes Wort, dann werden die Leute richtig gängig. Und dann versuchen sie das zu lösen, engagieren sie und dann sind sie aber gleich wieder weg. Und einen Satz, den ein Mitarbeiter bei mir immer wieder sagt, mit die Summe der Einzelinteressen ist nicht zwangsläufig das Gemeinwohl. Also wenn ich jetzt alle Einzelinteressen jedem als recht mache, dann habe ich das nicht das Beste fürs Gemeinwohl.
Ja, sicher nicht.
Und das muss dir jeden Tag bewusst sein. Du musst immer überlegen, über den Tellerrand ausschauen. Aber wenn ich dir jetzt erkläre, weil du vielleicht keine Baugenehmigung kriegst, weil das im Außenbereich ist, dann sage ich, du, liebe Lisa, das geht jetzt nicht. Du kannst da nicht bauen. Dein Lebensziel ist das, du hast, weißt, Familie gründen möchtest oder was, oder deine Planung machen möchtest. Jetzt kriegst du das von mir gesagt. Dann verstehe ich die Reaktion. Aber die Verhinderung der Zersiedelung.
Es hat einen Sinn.
Es Warum? Hat einen Sinn und das muss ich dann auch sagen, auch wenn es der jetzt nicht versteht und der dann rausgeht und sagt, Mensch, Sepp, der Depp, das kenne ich noch, jetzt hat mir der nicht geholfen. Mhm. Das merke ich natürlich auch ab und zu, dass das manche denken. Ich kann es ihnen aber dann nicht für übel nehmen.
Ja, jetzt bist du ja also ein sehr nahbarer Typ. Also ich darf dich gleich duzen und es ist gleich so, man kommt gleich so gut aus mit dir. Ja, wie ist das? Also auch so in Freundschaften jetzt oder ja, wenn du jetzt am Ostermarkt durch die Marktstraße laufst, kommt das wirklich so, dass die Leute da anreden auf irgendwas?
Ja, schon ab und zu. Das ist Teil des Geschäftes. Mhm. Als Bürgermeister war das noch mehr. Und da waren meine Kinder noch klar. Und wenn ich dann jetzt, wir haben ja in der Marktstraße gewohnt auch noch, wenn jetzt ich mit denen ins Weihnachts-, Christkind- oder Ostermarkt-Karussell gegangen bin und, ja, weil die jetzt gerade sick. Und dann ist Froni oft einmal da gestanden und hat gestampft und hat an mir hingezogen. Und dann haben die Leute selber Kinder und haben sie nicht gespannt, dass das jetzt
unpassend ist.
Unpassend ja. ist. Aber ich muss sagen, ich sag's jetzt auch mittlerweile, ich bin jetzt gerade privat unterwegs. In meinem Freundeskreis kann ich nur zu alle Dankeschön sagen, dass sie mich zum ganz, ganz, ganz großen Teil rüberlassen. In der Stadtkapelle, wow, also da bist du drin, da muss ich mich halt dann auch unterordnen. Das ist halt das. Und da darfst du nicht der Landrat sein, da ist der Sepp der Chef davon.
Ja, und da lass es dir einfach Musiker sein dann.
Natürlich kommt einmal eine Frage, dass ich mit, also mal einmal was politisch diskutiert. Der wird mich fragen, warum ist das so? Aber ich genieße genau mit denen die Gespräche. Ja, gerade mit den Jungen. Weil jetzt die was fragen und die auch fragen trauen und dann, der, wo hast du denn eine bessere Chance, dass denen die Zusammenhänge erklärst? Also, bessere Chance gibt's nicht.
Und auch auf wer, auf der Ebene.
Und auf der Ebene, also da, diese Diskussionen führe ich gern. Aber die, wenn jetzt zum Beispiel jetzt irgendwo mir sind, und mir kommt jemand, das habe ich oft erlebt, dann werden sie da gerade die geilen netten Damen zusammen, du, jetzt müssen wir weiter, wir müssen entspulen und ja, befreien mich aus der Situation und das macht richtig Spaß. Also da freue ich mich dann selber richtig, das ist nicht nur einmal passiert.
Jetzt bin ich ja durch meinen Podcast, habe ich ja auch den Landkreis nochmal ganz anders kennengelernt oder viel mehrer und war jetzt viel unterwegs und dann fällt mir auch auf einfach, dass jeder Ort anders ist, also jeder Ort, jede Stadt. Ich glaube, da auch hat jeder seine Stärken, seine Schwächen. Ja, der eine hat einen Weihersee, der andere hat ihn nicht und so. Das ist bestimmt auch oft problematisch, oder? Also gibt's da so...
Du musst eine gewisse Offenheit mitbringen. Also wenn ich jetzt eine Bürgerversammlung in Icking bin, dann ist das halt anders wie in der Jochner.
Ja.
Das ist halt so. Und das musst du bewusst sein. Und du musst dich darauf einlassen, weil das ist das Gesamte. Und wir haben halt durch das, dass wir da so vielfältig sind. Mit Geretsried als größter Stadt, die ja wirklich extremst vielfältig ist und eine komplett eigene Historie hat, aber ein Stadtleben intern hat, wo wir jetzt als die Gesetzten da, die meinen 100.000-jährige Tradition, ja, dann schauen wir mal das Stadtleben in Geretsried an, was da ist. Von Vereinen in den Landsmannschaften und alle im Süden gerade haben wir, ja, Geretsried, ja, mei, ist schön, dass wir es haben. Aber wenn du dann das siehst, was die für Veranstaltungen haben, also in der jetzt, wenn ein Ball der Stadt ist, meiner gehen ein paar Hüte hier dürfen müssen, das ist in Geretsried, kommen die Unternehmer da und so.
Ja, voll.
Also das ist komplett anders und das musst du auch nicht mehr und das musst du auch spüren. Und nach dem musst du ja äußern und das darfst du nie sagen, das taugt jetzt mir nicht, sondern sagen, okay, schön, dass ich das jetzt auch mitkriege und das macht, aber das macht den Job auch spannend.
Hast du ein Beispiel für so einen Interessenkonflikt? Eine Entscheidung, die jetzt zum Beispiel für den nördlichen Landkreis gut ist, aber für den südlichen schlecht?
Ja, das ist jetzt, also im nördlichen Landkreis ist unsere wirtschaftliche Entwicklung. Also die brauchen zum Beispiel jetzt, um unsere wirtschaftliche Kraft aufrechterhalten, mehr Gewerbeflächen. Wenn ich in der Jachenau jetzt ein großes Gewerbegebiet ausweise, ein großes, das ist da hinten der verkehrte Platz.
Ja.
Und das kann aber zwischen Geretsried und Münzing, wo die Natur genauso schön ist, da an der Leusach, traumhaft, kann das jetzt eine Entscheidung sein, ich sage, ja, aber insgesamt im Allgemeinwohl ist das jetzt ganz gut, wenn sich das komprimiert mit an der Autobahnauffahrt, weniger Verkehr. Also so Argumente muss man halt immer wieder abwägen. Mhm. Aber diese Planungsentscheidungen trifft jetzt mal vornehmlich immer die Gemeinde selber. Aber natürlich muss ich dann als übergeordnete Behörde dann schon sagen, passt der Regionalplan, passt es nicht? Gibt es da Gesetze dagegen, Sprecher? Das ist immer spannend.
Ja. Jetzt ist ja meine Leidenschaft der Tourismus. Also ich habe Tourismusmanagement studiert. Und
in
deswegen
Kippen, oder?
In Innsbruck war ich erst und dann in München an der Hochschule.
Beim Professor Bausch.
Genau, und Pillmeier.
Ja, genau. Kenn ich.
Mit dem habe ich Masterarbeit geschrieben über Podcasts im Tourismusmarketing. Was ist deine Einschätzung? Welche Rolle spielt der Tourismus bei uns im Landkreis?
Das ist mit einer der Hauptwirtschaftszweige von der Wertschöpfung her. Aber er spielt gesellschaftlich nicht die Rolle, was er wirtschaftlich uns bringt. Mhm. Also das ist ein bisschen ein Problem. Also wenn ich nach Tirol gehe, die wissen, also Spruch vom ehemaligen Landeshauptmann Herwig van Staar, ist da vielleicht ein Begriff, der die Tourismus neu organisiert hat in Tirol, sagt er, wir wissen halt, ohne Tourismus ist Tirol ein armes Land. Das ist bei uns nicht jedem bewusst, welche Wertschöpfung der Tourismus hat. Als Bäcker weiß ich, Übernachtung, Probeübernachtung, zwei Semmeln. Das ist ganz, ganz banal ausgedrückt.
Stimmt, ja.
Aber es stimmt so. Und der Sekundärwertschöpfung, die drüber hängt, Hotelsanierung, wieder Handwerkerarbeit. Ich habe das ja miterlebt. Also die erste große touristische Einbruch in Deutz war 98. Da war ich schon im Stadtrat, da hat der Seehofer diese Reform, die Gesundheitsreform durchgezogen. Tölz fiel von 900.000 Übernachtungen, knapp 900.000 auf 200.000 zurück.
Ja.
Das hat 2.000 Arbeitsplätze vernichtet. 2.000 Arbeitsplätze, das haben wir bloß nicht gespannt. Weil in der Zeit kaum Arbeitskräfte, diese Tourismusarbeitskräfte bei uns schon gar nicht mehr gewonnen wurden. Die waren aus den neuen Bundesländern, die waren teilweise schon aus den östlichen Ländern, Kroatien und so, die bei uns gearbeitet haben, die waren weg. Jetzt lass einmal irgendwo anders einen Betrieb mit 2000 Leuten, bin in einem halben Jahr pleite oder die Arbeitsplätze weg. Da kommt jeder Minister. Das hat bei uns nicht einmal die Einheimischen gejuckt. Sondern ein paar Zuggäste weniger da, die uns aufregen. Und also der Tourismus hat nicht die Wertschätzung, wie er wirtschaftliche Rolle spielt.
Also du meinst also Situationen, wie wenn ich mich erwische, wenn ich am Wahlhaus erfahre, dass ich mir manchmal denke, eigentlich gehört er mir.
Mir genauso.
Also schon, gell? Manchmal
ja, das hat man das dann in der Corona-Zeit.
Ist man so ein bisschen und dann denkt man sich, ja, so darf ich nicht sein. Ja.
Ja, wenn man das ersickt. Aber ich glaube, da ist der Tourismus mit diesem Slogan, den wir uns da jetzt am Leben spüren, dass wir jetzt nicht jedes Event unbedingt mitnehmen müssen. Mhm. Also wo sich die Tiroler, so gerne ich sie habe und so muss ich spielen, viel drin bin und die unsere schönen Nachbarn sind, Seelen verkaufen dort bei uns noch keiner. Also das haben wir, glaube ich, überwunden. Also ich glaube, dass der Tourismus bei uns schon das Richtige macht, sich auf das konzentriert, auch den Leuten rüberzubringen, was wir wirklich sind. Und das auch mit schönen Ferienwohnungen, auch mit der Authentizität. Das kann man noch besser machen, aber ja.
Aber dann kann man sagen, du wünschst da bessere Gesinnung einfach.
Ja, auch ein gewisses Verständnis dafür. Gerade in den südlichen Gemeinden, also Kochel ist die tourismusintensivste Gemeinde, also tourismusintensiv heißt Übernachtungen pro Einwohner. Die haben das ein bisschen anders, aber so im Isabiklar in Deitz ist der Tourismus nicht so angesehen, was er an wirtschaftlicher Bedeutung hat. Und es hat sich ja viel gewandelt. Weißt du, der Tagestourismus ist bei uns schon extremst wichtig. Und wenn du das anschaust, also auch gerade die Forschungen, die zur Wertschöpfung da macht, also so ein Tagestourist, lässt da pro Kopf im Schnitt 35 bis 50 Euro da.
Ja.
Jetzt rechne ich das einmal um. Natürlich, die Münchner, denken Sie, hat es ja richtig Abneigungen dagegen gegeben. Das muss man halt auch dann regeln und muss halt schauen, dass man das Angebot macht. Aber der Christkindlmarkt in Deitz lebt vom Tagestourismus.
Ja. Ja, und ich dachte auch sagen, unsere Zielgruppe ist ja eigentlich eine ganz angenehme.
Ja.
Also ist ja keine, die jetzt irgendwas kaputt macht.
Nein, also das ist jetzt nicht der Ballermann-Engländer, der zum Skifahren, zum Snowbombing irgendwo
aus Berlin
fährt. Ja. Das haben wir nicht. Und das bringen wir auch rüber. Also, aber da wünsche ich dem Mann schon noch mehr Wertschätzung des Ganzen.
Und abgesehen von der Wertschätzung, also vom Angebot her, siehst du nur irgendwo einfach Potenzial?
Ja, Potenzial, speziell im Isarwinkel, gingen uns halt die hochpreisige Hotellerie ab.
Mhm.
Wenn die da ist, dann kommt auch das Drei-Sterne-Segment auch besser hinten nach.
Genau, also, und ich glaube, das so dieses Kirchturmdenken darf man da nicht haben. Also, dass das wirklich gut wäre. Ja.
Das war richtig gut. Also jetzt hat ja der Investor extrem mutig da an der Wackersberger um dieses Hotel baut, wenn ich die Diskussionen verfolgt habe, was man dem als, also da gibt jemand Millionen aus, was man dem dann als auch so irgendwie unterstellt hat. Das kann einheimischer hin. Also Entschuldigung, Das war übel. Auch von Leuten, die es eigentlich wissen müssten. Und da ist dann, hat dann auch viel Neid eine Rolle gespielt. Jetzt gibt jemand bei uns sein verdientes Geld aus und investiert und sagt, ich gehe in ein Risiko. Und da hat es ja in Dates viel Diskussionen über die Tourismusleitkultur gegeben. Wo brauchen wir die Hotels und so?
Ja, und da, glaube ich, kann man sich aber schon so weit aus dem Fenster lehnen, dass man sagt, jemand, der jetzt sie in dem Hotel einbucht, hätte sie vielleicht sonst gar nicht in Bad Hölz eingebucht.
Gar nicht eingebucht?
Weil sie einfach vielleicht
so
nicht die Ziele
dabei. Gleich, ja. Also das sieht man ja in den Destinationen. Südtirol ist mir da ein gutes Beispiel. Die haben die hochpreisigen Hotels, haben natürlich da auch eine andere steuerliche Förderung. Und die haben dann im billigeren Segment oder im einfachen Segment das sind noch.
Ja.
Also das ist zwangsläufig so. Also wenn du nach Schönau schaust oder ins Finchgau, da gibt's immer so ein paar Leithotels und dann gibt's aber noch eine Masse andere dazu. Und von dem Gesamtangebot profitiert dann jeder Gast. Je nachdem, wie viel Geld er ausgeben will, persönlich. Da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf.
Ja. Und ganz generell, was wünschst du dir für unseren Landkreis? Oder was soll uns erhalten bleiben?
Also als allererstes einmal, wir müssen lernen mit unserer, also wir haben so viel gelernt, wir lernen ja extrem viel, mit dieser wunderschönen Symbiose, Naturnähe zu München noch besser umzugehen, dass das so, wie es jetzt ist, wie wir es alle genießen und gern genießen, auch unseren Kindern, Kindeskindern, also den nächsten Generationen erhalten bleibt. Das muss jedem bewusst sein. Das Ganze fußt aber auf einer wirtschaftlichen Entwicklung, die Schritt halten muss. Wir haben wahnsinnig viele kleine, gute, super Unternehmen, die teilweise ja im Weltmarkt mitmischen, aber bloß 50 Mitarbeiter haben. Das ist die Grundlage, dass das erhalten bleibt und dass mir im Landkreis auch wirklich versteht, dass das zusammenkehrt und einfach auf der Region ist. Es ist schon ein bisschen das Paradies, wo wir wohnen dürfen. Also das denke ich mir jeden Tag, ich komme ja in ganz Deutschland rum, jetzt kaum Kollegen einzutreten. Also wenn du dann irgendwo in Sachsen-Anhalt oder Meckpomm oder auch in Schleswig-Holstein in einem Landkreis bist und wir haben Berg, wir sind sofort in Verona, wir haben München als Metropole, wo kulturell alles da ist, was eine richtig schöne Stadt ist. Also es ist schon Paradies. Und dass wir das auch erkennen und weiterhin so gut gestalten, mit der Rücksicht, die notwendig ist, aufeinander und auch für unsere Umwelt.
Ja, das ist, hast du sehr schön gesagt. Also ich glaube, das ist was man sich wünschen kann, auf alle Fälle. Also wenn du mal versuchst, kein Landrat zu sein, sondern einfach nur der Sepp, was machst du denn dann gern im Tölzer Land?
Aufs Mountainbike sitzen oder aufs Rennradl und im Winter zum Langlaufen gehen.
Ja.
Das sind so meine Bewegungshobbys oder Musik spielen.
Ja.
Also, das sind meine Hobbys und die kann ich leben.
Du, ich habe gelesen, du warst ja mal richtig gut im Biathlon, oder? Du warst ja da richtig, ja,
Deutscher
professionell.
In der Jugend, ja.
Wahnsinn.
Unterwegs, ja. Also, deswegen ist ja meine Liebe zum Langlaufen, deswegen laufe ich auch immer noch mal einen Volkslauf. Also, ich war jetzt dreimal beim Wasserlauf in Schweden, war im Engadin beim Skimarathon, Majalonga, König Ludwiglauf. So Herausforderungen, suche ich mir immer wieder mal. Also da sind jetzt ein paar dabei, die zu mir gelaufen sind, die laufen 2 Stunden schneller, aber das juckt mich nicht, weil ich laufe gegen mich und sag, 90 Kilometer jetzt durch die schwedische Natur laufen, das, und dann noch irgendwo in der Mitte platziert sei, das ist richtig schön. Das gibt mir auch wieder Kraft, dann wieder die Arbeit auszuhalten.
Jetzt weiß ich gar nicht, ob man einen Landrat fragen darf, aber hast du ein Lieblingsläupen im Landkreis oder darf man sich da nicht entscheiden?
Wir haben viel Schöne, aber die schönste ist, wenn es geht, schon auch mal Reitberg und zurück. Das ist einfach einmal. Weil da habe ich es Langlaufen gelernt auf der Läupen. Aber wenn es so ein kalter Wintertag ist, das ist einfach einmal, dann laufst du da auf Reitberg zu und wieder zurück. Das ist schon einer der schönsten. Ich laufe in Greit. Was immer ein Erlebnis ist, dass wir einmal im Jahr mindestens, also meistens mache ich es öfters, in den Enghinte. Mhm. Zwar nicht mehr unser Landkreis, das ist Tirol, aber das
schneide ich raus.
Gehört zur Heimat. Gehört zur Heimat, was auch total schön ist, ist Vorderes Wolgau. Kanada-Läupe. Wir sind da schon gesegnet.
Also, das ist der Winter, dann der Sommer eben Radlfahren, Rennradl und Mountainbike. Beides. Und,
kannst im Frühjahr fahrst du da auf unsere kleinen Straßen, die da am Zell, runter bis Egling hin und her, da kannst du Berg fahren, kein Auto unterwegs, immer so zickzack hin und her, wenn du da lang fährst, wieder heim, also,
ja. Das ist ja der Traum, gell? Dass wir einfach daheim, jeder von uns geht einfach aufs Radl und fährt los.
Und dann hocke ich mich aufs Radl und fahre mal wohin, also im Sommer. Boah. Also nicht am Sonntag, wenn da ist ein Leipon da hinten. Da mache ich es nicht, aber es ist, ja, wir haben das Paradies da.
Ja. Und von der Stackerbahn hast du jetzt vorher schon geschwärmt, aber du spielst Klarinetten.
Ja.
Wie lange bist du schon bei der Stackerbahn?
Seit 78.
Ja, also auch schon eine Zeit.
Für 45 Jahre. 46, na jetzt dann 46 Jahre. 78 angefangen beim Nieswand mit 16. Der Obermüller alles, bei dem habe ich Klarinetten gelernt. War mein Lehrer, Niedernüber Birgit war meine Lehrerin, musikalische Früherziehung. Und weil dieses Erlebnis, dieses Gemeinschaftserlebnis, man Musik ist sowieso ein Traumhobby und das macht richtig Spaß. Ich mache da nichts missen.
Ja, ja, und das ist ja wahrscheinlich so ein Ausgleich, oder? Wenn es dann zum Proben abends oder eben die große Stadtkapelle ja, probt.
Du sitzt dich da hin, musst dich konzentrieren und musst dich da drauf konzentrieren. Du bläst deinen Kopf frei, indem du andere Sachen verdrängen kannst und darfst.
Ja. Und Familienmensch bist auch. Weil das habe ich auch gesehen, gleich dein WhatsApp-Profilbild mit deinem Enkelkind.
Ja, ich habe jetzt 4 Enkelkinder. Ja, das ist halt Geborgenheit. Macht ein Stück weit stolz, muss ich ehrlich sagen. Und mit meinen Töchtern, mit meinen Schwiegersöhnen, sind beides auch militante Bayern-Fans. Also, das passt.
Und die sind alle im Landkreis?
Mhm. Ja. Also, das ist natürlich auch schön. Beide sind in Dates mit ihren Familien.
Ja, wunderbar. Wenn du alles zusammen bist, ist natürlich
ein Traum. Wo ich dann sehe ich.
Schön. Und wo ist dein absoluter Lieblingsplatz im Tölzerland?
Zu den Verrunden. Also, wo es ich gern mache, ist immer schon vor der Karl-Fahrenberg-Kirche auf der Bank, wenn es abends wird. Gut, ich bin da hinten aufgewachsen, da kennst du jeden Baum. Kann ich jetzt von der Marktstraße aufgehen, das ist ein Kraftort. Und dann in Isarwinkel reinschauen, das ist so ein teilschöner Platz, dann das Buchbergkreuz um. Mhm. Da schaust du in die andere Richtung, da fahre ich oft auch mit dem Radl hin, da ist auch so ein schönes Bange um. Da schaust du in alle Richtungen, weil dann Benediktenwand, das sind so die Plätze, wo es
richtig ist. Also alle drei Plätze, ich glaube, da jeder, der da schon mal war, kann
da die spürt man das, dass das so schon Kraftorte sind.
Ja, richtig, wo man was rausziehen kann und dann wieder Land ranziehen kann.
Mhm.
Jetzt lautet der Slogan des Tölzer Landes ja Bayerns Bilderbuchland. Wenn ich das Bilderbuch jetzt da hätte und du darfst ein Bild einkleben, was ist auf dem Bild dann drauf?
Das, was da hinten hängt.
Das kann ich sehr gut verstehen. Da hinten hängt der Wolhersee. Von oben eine ganz schöne Perspektive.
Südufer, meine Badesachen, Sachenbach, gehe beim Rindradl fahren oft vorbei. Du siehst da hinten das Karwendel, Säuern, dann darüber Schaffreider. Das Birka ist auf dem Büdel drauf.
Ja.
Heimat.
Und unten ist schon ganz irgendwie Sommer und oben sind aber die Berge schon noch ein bisschen weiß.
Also das Hüfenstall ist auch schön zum Bohren, aber in Wolhensee, das Wasser an die Hände.
Ja.
Ich kann es dir jetzt nicht erklären, aber ich gehe auch gerne an Kogalack und an Kirchsee, das ist alles schön. Aber das Wolhensee-Wasser ist halt einfach anders.
Ich weiß, was du meinst, weil ich habe das immer schon. Also mein Opa ist aus der Aachener, deswegen ist der Wolhersee auch so einfach Ort, wo wir waren.
Mit meiner Frau mit dem Roller dahinter oder beim Radlfahren springe ich sowieso nicht. Aber ja, warum fahren wir jetzt da am Wolhersee hinten? Weil ich das Wolhersee-Wasser spüren muss.
Und dann muss man da so eintauchen mit Kopf unter und dann ist alles andere wieder alles gut.
Also das ist so.
Ja.
Jetzt muss man irgendjemand fragen, warum das Wolhensee-Wasser so ist, wie es ist.
Ich hab da schon einen potenziellen Interviewpartner, um die Frage zu lösen, für dann einen Podcast in ein paar Monaten. Der werden wir das dann hoffentlich sagen.
Das verrat es bei einer halben.
Ja. Vielen, vielen Dank, Sepp. Mir hat das total viel Spaß gemacht und ich habe total viel da gefragt. Und ich finde es super, dass du dir heute Zeit genommen hast. Heute ist Samstag, Vormittag um 11 Uhr.
Ich sage auch danke, weil man reflektiert sich dann immer wieder selber und das war richtig schön. Danke.
Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Infos, Fotos und Videos findet ihr auf Instagram und Facebook @dochdort. Ich freue mich auf eure Nachrichten und Feedback. Bis bald, hier oder doch dort im Tölzer Land.